Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Vorhang auf für Norwegens Monsterprozess. Anders Behring Breivik vor Gericht. Der Vorhang zu und alle Fragen offen, der Schweizer Atomausstieg und die umstrittenen Gaskraftwerke. Der Blick hinter den Vorhang, Obamas Frauen, genauer seine Wählerinnen. Und schließlich unser Schwerpunkt, Steinzeitmethoden für Hightech.
Gräser, nous sommes des Gräsers, du fais, vous risquez de mourir.
Gräser sind Minenarbeiter im Kongo, die beinahe mit bloßen Händen die wertvollen Rohstoffe zur Produktion unserer Smartphones und PCs fördern müssen. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Die Welt blickt heute auf Oslo, wo der Massenmörder Anders Behring Breivik seinen ersten Auftritt vor Gericht hatte. Einen unappetitlichen Auftritt. Aus Oslo, Bruno Kaufmann.
«Ich anerkenne dieses Gericht nicht», sagte Breivik gleich schon bei der Eröffnung des größten Prozesses in der norwegischen Geschichte. Die Anwesenden im Gerichtssaal grüßte er mit einem rechtsextremistischen Gruß und erklärte sich anschließend für nicht schuldig. Trotzdem will der Massenmörder in den kommenden Tagen seine Sicht der Dinge darlegen. Diese läuft darauf hinaus, dass er in Notwehr gehandelt habe. In scharfem Kontrast zu den Aussagen des Täters präsentiert am ersten Prozesstag die Staatsanwaltschaft Fakten und Einzelheiten zum schwersten Verbrechen in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg. In Worten, Bild und Ton zeigte sie auf, wie Breivik 77 Menschen ermordete, Hunderte verletzte und Tausende in Angst und Schrecken versetzte. Für manche Angehörige der Opfer und Überlebende des Massakers war dies zu viel. Sie verließen den zentralen Verhandlungssaal in Oslo, aber auch einige der weiteren 17 Gerichtssäle in ganz Norwegen, wohin der Prozess, der bis Ende Juni dauern wird, übertragen wird. Das Urteil wird zum Jahrestag der Anschläge am 22. Juli erwartet.
Wir werden gleich mit unserem Korrespondenten live über den ersten Prozesstag sprechen, zuerst aber zur Eurokrise in Spanien, in den Meldungen mit Daniel Hubacher.
Spanien rutscht immer tiefer in der Krise. Auf dem freien Markt wird es für das Land erneut unattraktiver, Geld aufzunehmen. Zum ersten Mal in diesem Jahr sind die Zinsen heute über die kritische Marke von 6% gestiegen. Die 6% gelten als wichtig, weil sich in der Vergangenheit der Zinsanstieg beim Überschreiten dieser Marke beschleunigt hatte. Griechenland, Irland und Portugal mussten bei einem Niveau von mehr als 7% Hilfe von der EU und vom Währungsfonds beantragen. Als Reaktion auf die nervösen Finanzmärkte hat EU-Kommissionspräsident Barroso Spanien sein Vertrauen ausgesprochen. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt den jüngsten, wenn auch missglückten, Raketenstart in Nordkorea aufs Schärfste. Der Rat forderte das Regime in Pyongyang auf, umgehend alle Atomwaffen und bestehenden nuklearen Programme nachweisbar aufzugeben. Der Sicherheitsrat werde nun eine Liste mit möglichen Sanktionen gegen die nordkoreanische Führung erstellen, sagte Susan Rice, die amtierende Präsidentin des UNO-Sicherheitsrates. Janusz Áder soll neuer ungarischer Staatspräsident werden. Dafür hat sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ausgesprochen. Der 52-jährige rechtskonservative Europapolitiker Áder soll Nachfolger von Paul Schmidt werden. Dieser war Anfang Monat zurückgetreten, nachdem er über eine Plagiatsaffäre im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit gestolpert war. Orbán und Áder sind Gründungsmitglieder der rechtskonservativen Regierungspartei Fidesz. Áders Wahl durch das Parlament nächste Woche gilt als sicher. Der Kanton Tessin verlangt, dass der Bundesrat von 7 auf 9 Mitglieder aufgestockt wird. Das Kantonsparlament hat eine entsprechende Standesinitiative verabschiedet. Von einer Vergrößerung erhofft sich das Tessin mehr Chancen auf eine Vertretung in der Landesregierung. Seit dem Rücktritt von Flavio Gotti vor 13 Jahren stellte das Tessin keinen Bundesrat mehr. Nach 2010 ist es bereits das zweite Mal, dass die italienische Schweiz einen größeren Bundesrat verlangt. Vor 2 Jahren hatte die Bundesversammlung das Anliegen abgelehnt. Der Vorstand des Schweizerischen Gewerbeverbandes SGV schickt 2 Politiker aus der Romandie ins Rennen um das Präsidium. Bei den beiden Kandidaten handelt es sich um den Freiburger Nationalrat Jean-François Rim von der SVP und um den Walliser Ständerat Jean-René Fournier von der CVP. Das erklärte Hans-Ulrich Bigler gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Damit wird voraussichtlich erstmals ein Westschweizer oberster Gewerbler der Schweiz. Er wird Bruno Zuppiger ersetzen. Gewählt wird am 23. Mai. In der Strafanstalt Sennhof in der Churer Altstadt hat es gebrannt. Betroffen war der Ausschaffungstrakt. Laut der Kantonspolizei Graubünden wurde eine Person ins Spital gebracht wegen Verdachts auf Rauchvergiftung. Die Brandursache ist noch unklar. Der deutsche Autohersteller BMW fordert erneut mehrere tausend Autobesitzer auf, ihre Fahrzeuge in die Werkstatt zu bringen. Betroffen sind verschiedene Modelle der Marke BMW, aber auch solche der Marke Mini. Es handelt sich um Fahrzeuge, die zwischen April und Juni letzten Jahres produziert wurden. Wegen eines technischen Defekts könne im Motorraum Feuer ausbrechen, erklärte ein BMW-Sprecher. BMW hatte bereits letzten Monat einen Rückruf lanciert für mehr als 1 Million Fahrzeuge. Auf dem Londoner Flughafen Gatwick ist ein Airbus mit über 300 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord notgelandet. Verletzt wurde niemand. Der Flugverkehr auf dem zweitgrößten britischen Flughafen musste vorübergehend eingestellt werden. Der A330 der britischen Fluggesellschaft Virgin Islands Airlines musste kurz nach dem Start in London mit Ziel Florida wegen eines Feuers an Bord umkehren. Die Piloten konnten das Flugzeug aber sicher landen. Die deutsche Polizei rechnet damit, dass in den kommenden 2 Wochen zahlreiche Ausländer in die Niederlande reisen, um sich mit Cannabis einzudecken. Deshalb hat Deutschland die Kontrollen im Grenzgebiet verschärft. Ab dem 1. Mai ist es den niederländischen Coffeeshops verboten, Cannabis an Drogentouristen zu verkaufen. Kaufen darf nur noch, wer im Land gemeldet ist. Mit dieser Maßnahme reagieren die niederländischen Behörden auf den starken Drogentourismus, den sie einschränken wollen. Eigentlich ist Großbritannien für seine starken und lang anhaltenden Regenfälle bekannt. Doch in diesem Jahr scheint alles anders. Die Umweltbehörden warnen nun vor Wasserknappheit. Fast überall im Land werden bereits Dürrezonen registriert. Die Behörden gehen davon aus, dass die Trockenperiode noch längere Zeit anhält. Nebst dem, dass die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen wurde, ist es im Süden und Osten Englands verboten, die Gärten zu bewässern. Soweit die Meldungen, hier die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.125 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.896 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,24 gehandelt und der Dollar zu 91,97 Rappen. Das Wetter, morgen wird es im Norden teilweise sonnig bei 11 Grad, nur den Voralpen entlang bleibt es noch dicht bewölkt. Im Süden ist es häufig sonnig und es wird 17 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Der Strombranche fehlt die Begeisterung für neue Gaskraftwerke.
Niemand hat eben eine Kristallkugel, um die Zukunft über 25 Jahre vorherzusagen.
Das Tessin hat ein Problem.
Sia un problema che la Svizzera italiana non sia rappresentata nel Consiglio federale.
Dass seit 12 Jahren kein Tessiner mehr im Bundesrat vertreten ist und will 9 Bundesräte. Zürich steht vor einem Tochtermordprozess und fragt sich, lässt sich so etwas vermindern? Obama hat ein Problem mit den Wählerinnen. Die sind von einer demokratischen Expertin verärgert worden. Und schließlich, fast mit bloßen Händen werden Rohstoffe aus Kongos Minen geschürft. Und mit einem geochemischen Fingerabdruck könnte die Herkunft der Rohstoffe verfolgt werden, um ein Fairtrade-Label einzuführen. Zuerst aber zum Breivik-Prozess in Oslo. Ich stehe jetzt in Verbindung mit unserem Korrespondenten, der das Verfahren vor Ort verfolgt. Bruno Kaufmann, wie haben Sie den Auftritt von Anders Behring Breivik heute erlebt?
Das war ein Wechselbad. Da war zuerst einmal der harte, kalte Breivik, der sozusagen sein Manuskript dem folgt, der das Gericht nicht anerkennt, der die Richterin als nicht fähig bezeichnet und der sich auch nicht als schuldig bekennt, sondern sagt, die Morde waren Notwehr. Dann war aber auch der kleine, unsichere Breivik, der in einem viel zu großen Anzug da sitzt, der irgendwie grotesk aussieht mit seinem Bart und mit seinen Haaren und immer wieder auch Zuckungen zeigt in den Bildern. Dann aber schließlich auch der gestörte, der kranke Breivik, der gähnt, als die schlimmsten Bilder und Töne vorgespielt werden von den Morden vom 22. Juli, dann aber zu weinen beginnt, als seine Diashow, seine Propagandashow, die er zusammengestellt hat, gezeigt wird. Also ein Mann, der völlig außer allen normalen Zuständen sich verhält.
Und das ist erst der Anfang der Breivik-Show, die uns in den kommenden Tagen erwarten wird. Wie wird es weitergehen?
Ja, es wird sicher viel mehr noch von all dem geben, jetzt vor allem in den nächsten 4 Tagen. Das beginnt schon am Dienstagmorgen mit einer 30-minütigen Rede zur Lage fast der Nation von Breivik. Er wird staatsmännisch versuchen aufzutreten, sich als Retter des Abendlandes präsentieren und den Islam als größte Bedrohung der Zukunft darstellen. Er wird dann 4 Tage lang ausgefragt, befragt werden und man kann sicher sein, dass er immer wieder auch Antworten parat haben wird, weil er ja ein 1500 Seiten dickes Manifest veröffentlicht hat im Zusammenhang mit seinen Anschlägen. Es ist also schon so, es ist erst der Anfang und nicht das Ende. Was aber gleichzeitig auch natürlich deutlich wird, ist, dass das eine massive Dosis ideologische Wahnvorstellungen ist und dass man vielleicht damit auch ein bisschen klarer Abstand gewinnen kann zu dieser Show.
Ist diese Breivik-Show nun einfach den Preis, den der Rechtsstaat zahlen muss?
Sicher, teilweise ist es so, weil ja die Redefreiheit oder auch die Rechtssicherheit des Angeklagten auch gewahrt sein muss. Und auf eine Art und Weise ist es auch fast ein Paradox, dass eben die Verteidigung sehr stark darauf auch appelliert und sich damit eigentlich auch ein bisschen abgrenzt zu ihrem Klient, zu ihrem Mandanten, weil sie ja sagt, er müsse alle Rechte haben, ein Recht, das aber Breivik ja genau allen anderen, die nicht seine Meinung haben, ihn abspricht und sie eben auch damit mit dem Leben eigentlich bestrafen wollte. Und zum Zweiten muss man vielleicht sagen, dass es nicht nur eben der Rechtsstaat ist, der hier durchdringt, sondern eben schon auch die norwegische Haltung zu diesen Attentaten, zu diesen Anschlägen, dass man eben nicht mit weniger Offenheit, weniger Demokratie reagieren will, sondern eben mit mehr. Und dieser Prozess eigentlich jetzt Teil dieser Arbeit ist und damit möchte man sich auch unterscheiden von anderen Ländern, die im Sinne des Krieges gegen den Terror eben die Demokratie selbst auch ein bisschen in Frage gestellt haben.
Und wie war die Reaktion von Medien und Bevölkerung heute in Norwegen auf diesen ersten Prozesstag?
Ja, nach fast ein bisschen der Tage der Erstarrung, auch der Furcht vor diesem Prozess, muss man sagen, es gibt eine gewisse Erleichterung, weil man hat ja heute trotzdem einen bleichen jungen Mann mit schwacher Stimme erlebt, der eben seine wirren Ideen auch immer wieder zum Besten gibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Medien sozusagen diese Gratwanderung zwischen öffentlichen Interessen und auch Rücksicht auf die Opfer ziemlich gut wahrgenommen hat, dass man respektiert hat, wo es Grenzen gibt. Ich würde also sagen, Zufriedenheit ist das falsche Wort nach diesem ersten Tag. Eine leichte Entspannung ist da, aber natürlich ist es so, das war der erste von 50, vielleicht 60 Prozesstagen. Also da steht noch sehr, sehr viel an.
Besten Dank, Bruno Kaufmann in Oslo. 4 bis 6 neue Gas statt der bisherigen Atomkraftwerke, das ist das Rezept von Bundesrätin Doris Leuthard für die Energiewende. Wir haben es dieses Wochenende gehört. Doch die Stromwirtschaft bleibt skeptisch. Alpiq, Axpo und BKW sind nicht überzeugt, dass sich solche Gaskraftwerke rechnen würden. Priscilla Imboden hat bei der Branche nachgefragt.
Nur ein geplantes Gaskraftwerk in der Schweiz wird wacker vorangetrieben. Der Westschweizer Stromversorger EOS Holding will nach wie vor ein Gaskraftwerk bauen, hoch oben über dem Rhonetal, wo auf einem Felsen das stillgelegte Ölkraftwerk Chavalon steht. Direktor Alexis Fries erklärt:
Ja, wir gehen davon aus, dass es in der Tat rentabel sein wird, sonst würden wir es bestimmt nicht bauen.
2017 soll das Gaskraftwerk in Chavalon ans Netz. Ob sich der Betrieb lohnt, hängt unter anderem vom Gaspreis ab.
Beim Gaskombikraftwerk ist es so, dass natürlich der Gaspreis ein entscheidender Parameter ist. Wenn man den Transport dazu zählt, dann sind das ungefähr 70% der Gestehungskosten.
Hinzu kommen die Kosten, die anfallen, um den gewaltigen CO2-Ausstoß eines Gaskombikraftwerkes auszugleichen. Die machen etwa 20% der Gestehungskosten aus. EOS treibt das Projekt voran, will aber, wenn die letzten Bewilligungen erteilt sind, über die Bücher und erneut einschätzen, ob sich das Werk rentieren könnte.
Niemand hat eben eine Kristallkugel, um die Zukunft über 25 Jahre, das ist ungefähr die Betriebszeit für ein Kraftwerk wie Chavalon, vorherzusagen.
Die großen Stromkonzerne bleiben vorerst zurückhaltend. Axpo, BKW und Alpiq haben in den letzten Jahren zahlreiche Gaskraftwerke im Ausland gebaut. Diese schreiben nun oft rote Zahlen. Die vielen Windparks und Sonnenenergieanlagen in Deutschland konkurrenzieren sie. Außerdem verharren die Strompreise seit der Finanzkrise europaweit auf tiefem Niveau. Es hat mehr Strom, als benötigt wird. Urs Meister, Energieökonom der Wirtschaftsdenkfabrik Avenir Suisse, schließt daraus:
In diesem Marktumfeld, auch in diesem europäischen Marktumfeld, wird es für Schweizer Versorger wohl nicht rentabel sein, Gaskraftwerke im Inland zu bauen und zu betreiben, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit.
Der starke Fokus der Politik auf die Stromautarkie, also dass der Stromverbrauch der Schweiz möglichst mit Werken im Inland gedeckt wird, erachtet er als falsch.
Wenn eben Importe günstig sind, weil es im Ausland zu viele Kraftwerke gibt, dann macht es durchaus auch Sinn, den Anteil Importen zu erhöhen.
Außerdem erreiche die Schweiz auch mit Gaskraftwerken keine Energieautarkie. Schließlich werde Gas importiert und das sei mit verschiedenen zusätzlichen Risiken verbunden, sagt Avenir Suisse-Experte Urs Meister.
Die Schweiz verfügt nicht über eigene strategische Gaslager, also sie ist daher auf ihre Nachbarn angewiesen. Außerdem ein Großteil der Gasimporte in die Schweiz werden über eine einzige Pipeline abgewickelt, also hier besteht sogar ein gewisses Klumpenrisiko.
Eine andere Perspektive bringt der grösste Gasendversorger der Schweiz ein, die industriellen Werke IWB der Stadt Basel. Direktor David Thiel verlangt, dass zuerst dort, wo bereits Gaskraft genutzt wird, nämlich bei Heizungen, investiert wird. So kann die Wärme gleichzeitig zur Stromerzeugung genutzt werden, mit Wärmekraftkopplung in den Häusern. Das sei aus energetischer Sicht viel effizienter.
Wenn wir ein Kraftwerk haben, wo wir 90% Effizienz rausholen, ist das viel wirtschaftlicher und viel sinnvoller als eines, das 40% der Energie dann als Wärme oder sonstige Abgase in die Umwelt geht.
Der Chef des Stadtbasler Energiewerks hofft, dass der Bundesrat dies bei der Energiestrategie berücksichtigt und dass er der erneuerbaren Energie und der Effizienz Zeit lässt, bevor grosse Gaskraftwerke gebaut werden.
Heute hat das Tessiner Kantonsparlament mit klarer Mehrheit eine Standesinitiative verabschiedet, welche die Spielregeln für die Bundesratswahlen ändern und 9 statt 7 Bundesräte einführen will. So soll endlich wieder ein Tessiner den Einzug in die Schweizer Regierung schaffen. Denn seit dem Rücktritt von Flavio Gotti 1999 haben sich 7 Tessiner Kandidaten an Bundesbern erfolgreich die Zähne ausgebissen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Alex Pedrazzini ist ehemaliges Mitglied der Tessiner Kantonsregierung. Seit 10 Jahren ärgert er sich, dass das Tessin nicht im Bundesrat vertreten ist. Und so hielt der CVP-Parlamentarier heute eine Brandrede.
Der beste Bundespräsident in 20 Jahren war Flavio Gotti. Gotti Superstar.
Gotti Superstar, so zitierte Pedrazzini eine Sonntagsblick-Umfrage. Flavio Gotti sei der beste Bundespräsident der letzten 20 Jahre gewesen. Doch nach dem Rücktritt von Gotti Superstar hätten sich die Zeiten für das Tessin geändert, stellte Pedrazzini fest.
Noi eravamo favorevoli, ma il vostro candidato purtroppo è troppo giovane, è troppo vecchio.
Die Kandidaten aus dem Tessin seien zwar willkommen gewesen, doch einmal zu alt, dann zu jung, dann nicht wählbar, weil eine Frau, dann ein Mann oder zu rechts oder zu links. Pedrazzinis Verbitterung war spürbar heute Nachmittag im Tessiner Grossrat und Pelin Candemir Bordoli von der SP legte nach. Verschiedene Vorstöße aus verschiedenen Parteien im nationalen Parlament in Bern seien aktuell hängig. Alle forderten eine neue Regierungsorganisation. Jetzt sei die Chance da für das Tessin, den Druck aufrechtzuerhalten, das Thema zusätzlich zu lancieren. Die Tessiner Standesinitiative fordert, dass die Zahl der Bundesräte auf 9 erhöht wird. Die alte Kantonsklausel, die die Wahl von 2 Bundesräten aus einem Kanton verboten hat, soll zwar nicht wieder eingeführt werden, aber es soll eine Regionenklausel geben. Maximal sollen 2 Bundesräte aus einer der Grossregionen kommen dürfen, also aus der Genfersee-Region, vom Espace-Mittelland, aus der Nordwestschweiz, Zürich, Ostschweiz, Zentralschweiz und aus dem Tessin.
Si osserva una concentrazione di consiglieri federali provenienti da cantoni dell'Alto Piano.
Seit der Aufhebung der Kantonsklausel im Jahr 1999 beobachte man eine Übervertretung des Mittellandes im Bundesrat, so Pelim Kandemir Bordoli. Heute stammten 4 Bundesräte aus einem nahen Umkreis rund um die Stadt Bern. SP-Frau Kandemir Bordoli hat den Vorstoß eingereicht, unterstützt von CVP, Lega und Grünen. Kritik kam vom parteiunabhängigen Rechtspolitiker Sergio Morisoli. Der Bundesrat müsse die Schweiz vertreten und verteidigen. Dabei sei es egal, wenn 3 Bundesräte aus dem Obergoms kämen. Das Tessin habe 10 Parlamentarier und 2 Lobbyisten in Bern. Die sollten 3 oder 4-mal mehr Präsenz zeigen. Eine symbolische Vertretung in der Landesregierung sei vergleichsweise unwichtig. In den vergangenen Jahren seien Tessiner Kandidaturen gescheitert, auch wegen der Uneinigkeit im Tessin selbst, sagte Franco Celio von der FDP und warnte vor der Illusion, dass ein Bundesrat das Tessin vertreten könne. Der zweite Gotthard-Straßentunnel, die offenen Grenzen zu EU-Europa, beide seien im Tessin selbst höchst umstrittene Themen. Mit 50 Ja zu 18 Nein wurde die Standesinitiative heute beschlossen. Doch wahrscheinlich ist, dass der Bundesrat sie ablehnen wird, so wie ähnliche andere Vorstöße auch. Die Warnung von Initiantin Pelim Kandemir Bordoli dagegen bleibt im Raum, dass es mittelfristig um nicht weniger geht als den nationalen Zusammenhalt.
Alexander Grass. Als ein pakistanischer Vater vor 2 Jahren in Zürich-Hönk mit 19 Axthieben seine Tochter erschlug, war alles zu spät. Morgen kommt der Mann vor Gericht. Die Zürcher Sozialbehörden wussten von den familiären Problemen der erwähnten Familie, konnten die Tragödie aber nicht verhindern. Zürich-Korrespondent Kurtin Vinzenz ist der Frage nachgegangen, ob und wie sich mit staatlicher Familienbetreuung solche Bluttaten verhindern ließen.
Gerade mal 5 Wochen war Miriam Schlupp im Amt, als ein Vater in Zürich-Hönk seine Tochter erschlug. Für die Direktorin der städtischen Sozialdienste war das der schlimmste denkbare Fall.
Das haben wir vorher so nicht gesehen und auch seither zum Glück nicht mehr.
Die Stadt hatte die Familie schon seit 3 Jahren im Auge, den Vater, seine Ehefrau ebenfalls aus Pakistan und die 4 Kinder. 2007 bekamen die Behörden Hinweise aus dem Umfeld der Familie, die Kinder würden geschlagen, seien mit blauen Flecken übersät. Ein Bericht, wie er oft am Anfang einer Familienbetreuung steht. Im Fall der Hönker-Familie bekam jedes der 4 Kinder einen Beistand, der regelmäßig mit Kindern und Eltern Gespräche führte. Dazu kam die sogenannte Familienbegleitung. Mehrere Stunden pro Woche verbringt dabei jemand Zeit in und mit der Familie, erklärt Miriam Schlupp.
Das sind Fachpersonen, die zu den Familien nach Hause gehen und in den eigenen 4 Wänden dort arbeiten mit den Familien, immer mit dem Ziel, dass die Beziehungen innerhalb der Familie tragfähiger werden, im Hinblick darauf, dass sich die Kinder gesund und altersgerecht auch entwickeln können.
In die pakistanische Familie schickte die Stadt bewusst einen Muslim, einen ägyptischstämmigen Schweizer. Die Hoffnung, so würde die Maßnahme von außen von der ebenfalls muslimischen Familie eher akzeptiert. Tatsächlich zeigte die Familienbegleitung Erfolge.
Man erreicht mit einer Familienbegleitung in aller Regel eine Stabilisierung der Situation. Und das war auch in diesem Fall, konnten wir das so beobachten.
Die Beistände und der Familienbegleiter merkten zwar, dass die Erziehung ihrer Kinder die Eltern überforderte. Gewalt schien ihnen in der Familie aber kein Problem zu sein. Bis die 16-jährige Tochter, das spätere Opfer, sich mit einem Nicht-Muslim befreundete und zu rauchen begann. Das führte zu einem dramatischen Streit mit dem Vater, von dem die Behörden erst im Nachhinein erfuhren. Der Vater zerrte seine Tochter in die gefüllte Badewanne und wollte einen laufenden Föhn ins Badewasser werfen. Die 16-Jährige konnte fliehen und kam von da an nicht mehr nach Hause, bis der Teenager 3 Wochen später beim Ladendiebstahl erwischt und vom Vater auf der Polizeiwache abgeholt wurde. Zu Hause schlug der Vater dann mit der Axt zu. Das hätten die Betreuer der Familie nie für möglich gehalten, nicht voraussehen können, sagt Miriam Schlupp.
Schauen Sie, wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen reagieren nicht immer vorhersehbar und deshalb gibt es diese 100%ige Sicherheit nicht, die lässt sich in dem Sinn auch nicht produzieren.
Konkrete Lehren aus dem Fall Hönk habe man deshalb nicht ziehen können. Was die Direktorin der Zürcher Sozialdienste aber seither beobachtet, ist eine weitere Sensibilisierung bei den Behörden und in der Gesellschaft.
Dass man hinschaut, wenn Kindeswohl gefährdet ist, dass man das dann auch meldet. Und das hilft uns natürlich auch, auf solche Fälle aufmerksam zu werden und dann zum Schutz der Kinder auch aktiv zu werden.
Jetzt ist es am Zürcher Bezirksgericht über die Bluttat zu urteilen. Der Vater gibt die Tat zu. Die Richter werden zu entscheiden haben, ob sie die Tötung als Verzweiflungstat werten wollen oder als Mord.
Der Fall Hönk im Bericht von Kurtin Vinzenz. Es ist 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit folgenden Themen: Obamas Probleme mit den Frauen und unser aller Problem mit den Minen im Kongo. Frauen wählen Obama. Das ist schon fast ein Naturgesetz. Doch unlängst hat ausgerechnet eine Frau dem smarten Präsidenten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die prominente Demokratin und CNN-Kommentatorin Hillary Rosen spottete über die Frau von Obama-Herausforderer Mitt Romney, sie habe noch keinen einzigen Tag gearbeitet und schien damit alle Vollzeitmütter zu beleidigen. Nun ist republikanische Schadenfreude und demokratische Schadensbegrenzung angesagt. USA-Korrespondent Max Ackermann über einen etwas anderen Rosenkrieg.
Der Angriff war scharf, doch der Schuss ging daneben.
What you have is Mitt Romney running around the country saying, well, you know, my wife tells me that what women really care about are economic issues.
Seine Frau sage ihm ständig, was Frauen wirklich bewege, sei die schlechte Wirtschaftslage, spottete CNN-Kommentatorin Hillary Rosen über Mitt Romney. Dabei sei Ann Romney eine denkbar schlechte Ratgeberin, die habe nämlich noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben gearbeitet.
His wife has actually never worked a day in her life.
Ann Romney feuerte umgehend zurück und dies aus bester Position. Sie ist Mutter von 5 Kindern, harte Arbeit auch für eine Multimillionärin.
If maybe I haven't struggled as much financially as some people have, I can tell you and promise you that I've had struggles in my life.
Finanziell sei sie sicher besser gestellt als viele andere Leute, aber sie habe durchaus ihre Lasten zu tragen gehabt im Leben. Eine Anspielung auch auf ihre überstandene Krebserkrankung und die Multiple Sklerose, an der sie leidet. Ann Romney ist weit herum beliebt und schafft es viel besser als ihr Mann, mit allen möglichen Leuten Kontakte zu knüpfen. Ein persönlicher Angriff auf sie ist politisch dumm, umso mehr, wenn damit gleichzeitig auch alle anderen Vollzeitmütter beleidigt werden. In den USA sind das noch immer fast ein Viertel aller Frauen mit Kindern. Was Wunder schalteten die Demokraten in den Panikmodus. Alles, was Rang und Namen hat in der Partei, kritisierte Hillary Rosen bis hinauf zu Präsident Obama persönlich.
There is no tougher job than being a mom.
Es gäbe keinen härteren Job, als Mutter zu sein, ließ der Präsident verlauten. Und wer etwas anderes behaupte, überdenke dies besser nochmal.
Anybody who would argue otherwise, I think, probably needs to rethink their statement.
Hillary Rosen musste öffentlich zu Kreuze kriechen und sich für ihre Bemerkung entschuldigen. Doch der Schaden war angerichtet und jetzt versuchen die Republikaner, möglichst lange daraus Kapital zu schlagen.
Well, I thought it was shocking and insulting. I'm a mother of five.
Schockierend und beleidigend sei es, wenn man das Muttersein nicht als Arbeit betrachte, kommentierte die erzkonservative Abgeordnete Michelle Bachmann gestern im Fernsehsender NBC, um dann grundsätzlicher zu werden. Berufstätige Frauen und Vollzeitmütter hätten nämlich ein gemeinsames Problem, und das sei die verfehlte Wirtschaftspolitik von Präsident Obama.
Women have borne the brunt of the failed economic policies under Barack Obama. Just one example. Women are paying $2,000 a year more for gasoline.
Steigende Lebenshaltungskosten im Allgemeinen und höhere Benzinpreise im Speziellen treffen Frauen und Familien besonders hart. Außerdem hätten Frauen während der Amtszeit von Barack Obama häufiger die Stelle verloren als Männer. Eine Behauptung, die die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand umgehend zurückwies. Präsident Obama habe sich im Gegenteil immer ganz besonders stark für die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen eingesetzt.
It's Barack Obama, whose first bill he ever signed was the Lilly Ledbetter Fair Pay Act.
Ein Gesetz, das es Frauen erleichtert, gegen Lohnungleichheit zu klagen, besseren Zugang für Frauen zu Geschäftskrediten, Investitionen in Erziehungs- und Gesundheitswesen, die überdurchschnittlich Frauen und Familien zugute kämen und so weiter. Das alles mag sein, aber in Sachen Gleichberechtigung bleibt noch viel zu tun. Und eines zeigt die Rosen-Affäre auf jeden Fall. Einfach auf sicher haben die Demokraten die weibliche Mehrheit nicht.
No tougher job than a mom, sagt Präsident Obama im Beitrag von Max Ackermann. Unter jedem Quadratmeter liegt ein Vermögen. Die kongolesische Provinz Katanga ist an Bodenschätzen kaum zu toppen. Doch während die Weltmarktpreise für Kupfer und andere Rohstoffe in schwindelerregende Höhen steigen, verarmen die Leute im Kongo. Obwohl sie barfuß auf einem Vermögen stehen. Oder weil sie barfuß auf einem Vermögen stehen. Sogenannte freie Schürfer, darunter Zehntausende von Kindern oder Kleinkooperativen, holen die Bodenschätze unter schwierigsten Bedingungen aus dem Untergrund. Abnehmer der Rohstoffe sind meist Rebellen, die damit ihren schmutzigen Krieg finanzieren. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser hat die Minen von Likasi im Südkongo besucht.
Eine Mine in der südkongolesischen Provinz Katanga. Hunderte von Menschen graben, wühlen und hacken in der porösen Erde. Enge Schächte und Gänge durchbohren die dunkle Hügellandschaft. Die Bui, wie sie hier genannt werden, führen 20, 30, 40 Meter in den kongolesischen Untergrund. Das erklärt der Inspektor der Mine von Likasi, Olivier Mosambuko.
Oui, ça c'est un puits creusé artisanalement par creusé à la main par les Congolais.
Die Puits werden von den Kongolesen von Hand gegraben. Sie sind freie Mineure, welche auf eigene Rechnung arbeiten. Durch diese Löcher steigen sie runter, um nach Kupfer zu schürfen. Einer dieser Kongolesen ist der 23-jährige Fabrice. Er ist von Kopf bis Fuß erdverschmiert. In seinen Schacht steigt er ohne Licht, ohne Leiter. Dort unten hat es weder Stützen noch Lüftung. Ich steige runter in die Tiefe und grabe, bis ich auf eine Metallader stoße. Unten ist es eng und stickig, der Boden ist sandig und weil wir keine Stützen haben, kann das Ganze zusammenbrechen und man ist tot. Ich wäre dankbar, wenn ich eine andere Arbeit tun könnte, aber es gibt keine andere. Die Arbeit ist gefährlich, aber ich verdiene pro Tag vielleicht 10 Franken. Das ist fünfmal mehr als ein normaler Tageslohn im Kongo. Während Fabrice über seine Arbeit in Kongos Unterwelt berichtet, nähern sich drei junge, muskulöse Männer in Armani-T-Shirts und Sonnenbrillen. Sie fordern uns auf, die Mine umgehend zu verlassen.
Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Si vous avez vu des engins aujourd'hui et des camions travailler, c'est parce qu'il y a des investisseurs sur ce site qui est venu par ordre de la présidence.
Haben Sie begriffen, was ich sage? Was Sie hier machen, ist verboten. Sehen Sie diesen Wagen dort? Es sind Investoren, welche diese Mine kaufen wollen. Sie sind hier auf Geheiß des kongolesischen Präsidenten. Haben Sie verstanden? Auf Geheiß der Regierung. Ihre Bewilligung der Provinzverwaltung ist wertlos. Die hat hier gar nichts zu sagen. Wenn Sie hier was wollen, haben Sie uns zu fragen. Haben Sie verstanden? Wir sind verwirrt. Am Morgen noch war dies eine staatliche Mine. Nun beansprucht sie eine Gruppe Libanesen und wenig später kommt noch eine dritte Partei ins Spiel. Ein Belgier, der am Wegrand an einem Geländewagen lehnt und ebenfalls behauptet, er sei der Besitzer der Mine. Wer er ist und mit welchem Recht er die Mine beansprucht, mag er nicht sagen. Wir treten den Rückzug an und besuchen den Bürgermeister in Likasi, eine Stadt 8 Kilometer von der Mine entfernt. Der Bürgermeister wird sekundiert von 3 Sekretären, 2 Beratern und einem Protokollführer. Höfliche Konversation bis zum Wunsch nach einigen Auskünften zu den Verhältnissen in den Minen. Nervosität bricht aus. Dem Bürgermeister von Likasi fällt plötzlich ein, dass die Mine von Likasi unter die Jurisdiktion des Regierungsstatthalters in Kambove fällt. Und damit ist die Audienz beendet. Adieu. Kambove liegt eine Autostunde östlich. Regierungsstatthalter Hippolyte Kalenga Wampoyo empfängt auf einem orangen Plüschsofa. An der Wand eine vergilbte Karte Le Congo Belge, vor dem Fenster 6 Polizisten in Kampfmontur und rot unterlaufenen Augen. Ungefragt erklärt Wampoyo, was das eigentliche Problem der Minen sei.
Le problème dans les mines, il y a de la incompréhension entre les gouvernants et les gouvernés.
Wir haben ein Verständigungsproblem zwischen Regierung und Bevölkerung. Die Regierung möchte die Minen längst mechanisieren, aber die Bürger verstehen das nicht und die Klasse der Creuseure wehrt sich dagegen. Verantwortungslose Eltern schicken ihre Kinder in die Minen, damit sie selber nicht arbeiten müssen. Wir sind daran, die Bürger für das Problem und die moderne Politik der Regierung zu sensibilisieren. Aber das braucht Zeit. Im Kongo gibt es rund 2 Millionen Creuseure, also Mineure, die mit Steinzeitmethoden nach Erz graben. Ihre Tätigkeit ist kein Missverständnis zwischen Regierung und Regierten. Als die Staatskasse nach Jahren des Bürgerkriegs und der Korruption bankrott war, erließ Präsident Joseph Kabila 2002 persönlich ein Gesetz, das es jedem männlichen Kongolesen erlaubte, nach Erz zu graben. Die Männer verließen die Arbeit auf den Feldern, reich wurde trotzdem niemand. Im Gegenteil, 3/4 der Menschen im Kongo sind heute unterernährt, so wie der kleine Joseph. Wir treffen Joseph auf dem Rückweg von Kambove nach Lubumbashi in einem Zelt der UNICEF. 200 Mütter warten mit ihren Kindern auf Nahrungsmittelhilfe. Joseph wird gewogen und vermessen. Der 3-jährige Knabe wiegt knapp 5 Kilo und scheint nur aus Haut und Knochen zu bestehen. Gemäß Schätzungen der Weltbank müssen ausländische Rohstoffkonzerne hier jährlich bis zu 400 Millionen Dollar Steuern abliefern. Das tun sie möglicherweise, die Bevölkerung sieht davon aber wenig bis nichts. Par l'ordre du Président fließen die Erträge nämlich direkt in die Hauptstadt Kinshasa, sagt der Kabinettschef des Minenministers der Provinz Katanga, Thomas Kayaba.
Bon, aller Kinshasa, c'est pas un problème. Le problème, c'est la rétrocession.
Dass das Geld in die Hauptstadt fließt, ist grundsätzlich kein Problem. Gemäß den Gesetzen müsste ein großer Teil zu uns in die Provinz zurückfließen. Das Problem ist, dass dies leider nicht geschieht. Beklagen will er sich jedoch nicht allzu laut. Alles sei auf guten Wegen, insbesondere die weltweit kritisierte Kinderarbeit.
Bon, de toute façon, ce problème des enfants ne se pose pas. Il y a pas d'enfants dans les mines, il y en a pas.
Das Problem der Kinderarbeit in den Minen gibt es nicht mehr. Es gibt dort keine Kinder oder höchstens ausnahmsweise vielleicht zum Waschen der Mineralien oder zum Stoßen von Karren. Wir haben am Morgen eine andere Realität gesehen, genauso wie Maxime Germain, Verantwortlicher des UNICEF-Kinderschutzprogramms im Südkongo. Er schätzt, dass bis zu 40.000 Kinder in den Minen der Provinz Katanga arbeiten.
Donc les parents n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est la même chose, l'enfant qui va dans les mines, qui fait un peu d'argent.
Die meisten Eltern leben hier in so großer Armut, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als die Kinder in den Untergrund zu schicken. Sie haben keine Mittel, ihre Kinder zu ernähren oder gar in die Schule zu schicken. Wenn sie in den Minen arbeiten, können die Kinder aus Sicht der Eltern wenigstens einen Beitrag zur Ernährung der Familie leisten. Die Welt ist auch im Kongo nicht einfach schwarz-weiß. Staatliche Schlamperei, Habgier, Korruption und alltäglicher Überlebenskampf haben sich zu einem undurchdringlichen Gemisch verdichtet und die Wahrheit ist für Außenstehende oft so vielschichtig und reich wie der kongolesische Boden.
Die Reportage von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Für unseren Hightech-Alltag mit iPhones, PCs und MP3-Player sind Kongos Rohstoffe unentbehrlich. Doch wegen der harten Bedingungen in diesen Minen haben die Organisationen Brot für alle und Fastenopfer den Rohstoffhändler Glencore in Zug in einer heute veröffentlichten Studie massivst kritisiert. Wirtschaftsredaktor Charles Lieber ist deshalb der Frage nachgegangen, ob zum Beispiel mit Fairtrade-Labeln die Herkunft dieser Rohstoffe verfolgt und in der Folge die Arbeitsbedingungen der Menschen in Kongos Minen verbessert werden könnten.
Der Auftrag kam von ganz oben, von der G8, der Gruppe der größten Industrienationen der Welt. Die Ziele sind entsprechend hoch gesteckt. Ein Fairtrade-Label soll dafür sorgen, dass aus dem Ostkongo nur noch Rohstoffe exportiert werden, an denen nachweislich kein Blut klebt. Thomas Braunschweig von der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern begrüßt ein solches System. Aber es stoß auch an Grenzen.
Ich denke nicht, dass es unmöglich ist, eben da mehr Transparenz zu schaffen. Und das ist sicher sehr begrüßenswert. Ganz wichtig scheint mir, dass hier eben auch die Handelsfirmen, die mit diesen Rohstoffen handeln, beziehungsweise diese Rohstoffe verarbeiten, in die Pflicht genommen werden. Denn sie müssen dafür sorgen, dass sie saubere Rohstoffe verarbeiten.
Keine einfache Sache, denn auf dem Weg von der Quelle bis zur Endverarbeitung wechseln die Rohstoffe unzählige Male ihren Besitzer. Die Deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften hat darum ein Verfahren entwickelt, das Rohstoffen aus Ostkongo, Burundi oder Ruanda ein Gütesiegel verleiht. Als Grundlage dient ein geochemischer Fingerabdruck. Dieser erlaubt es, genau zu ermitteln, aus welcher Mine ein bestimmtes Metall stammt. Geprüft wird aber auch, ob entlang der Produktionskette Sozial- und Umweltstandards eingehalten werden, erklärt die Projektverantwortliche Gudrun Franken.
Die Zertifizierung sieht so aus, dass ein unabhängiger Auditor zu der Mine hingeht, sich anschaut, was wird da produziert, welche Mengen werden produziert, sich die Bücher dort anschaut, schaut, ist die Produktion plausibel. Dieser Auditor schaut sich aber auch den Handelsweg bis zum Export dieses Materials an.
In zwei Tantalminen in Ruanda wurde das Verfahren in der Praxis getestet. Mitte letzten Jahres wurden die ersten Gütesiegel verliehen. Dabei zeigte sich, technisch funktioniert das System. Ein Problem sind hingegen die fehlenden Strukturen in den Minen.
Das heißt, um zu zertifizieren, muss man erst einmal eine Organisationsstruktur schaffen. Das heißt, Kooperativen im Kongo werden solche Handelszentren im Moment aufgebaut, wo die Kleinbergleute ihr Material hinliefern. Dort kann dann sozusagen die Erfassung des Materials und die Zertifizierung ansetzen.
Auch die Kosten für das Gütesiegel sind ein Problem. Viel zu teuer für die meisten Kleinstbetriebe. Fehlen die staatlichen Strukturen, die Rohstofffirmen zwingen, die Kosten zu übernehmen, dann bleibt den vielen Kleinbauern nichts anderes übrig, als ihre Rohstoffe an die Mafia zu verkaufen. Ein Gütesiegel reicht darum nicht. Es braucht weitere Vorschriften, gerade für Konfliktregionen wie der Kongo. Produktion und Handel von Rohstoffen muss transparenter werden. Mit der Offenlegung aller Schürfrechte und Steuereinnahmen aus dem Minensektor, Land für Land, Mine für Mine, Unternehmen für Unternehmen, sagt Thomas Braunschweig von der Erklärung von Bern.
Damit ließe sich für die zivilgesellschaftlichen Organisationen in diesen Ländern auch mehr Druck auf ihre eigenen Regierungen ausüben.
Druck, dass alle, die Rohstoffe abbauen und handeln, auch deklarieren müssen, wo die Einnahmen aus dem lukrativen Rohstoffgeschäft hinfließen und wie wenig davon an die lokalen Kleinbergleute zurückfließt.
Der Bericht von Charles Liebherr. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Gabriela Schmiedlin. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.